Herzlich willkommen zum RoECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Andreas Mathé bei mir zu Gast, Generaldirektor der ÖBB. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Herr Generaldirektor, vielleicht die erste Frage vorstellen, glaube ich, braucht man Sie nicht wirklich. Sie sind eine bekannte Persönlichkeit, aber vielleicht können Sie uns trotzdem ein bisschen was über sich erzählen und über die ÖBB als Unternehmen.
Ja, ich fange einmal mit den österreichischen Bundesbahnen der ÖBB an. Vermeintlich kennen ja alle die ÖBB, jeder hat mit uns als Unternehmen zu tun. Aber ich glaube, wenige wissen, dass wir die pünktlichste Bahn in der Europäischen Union sind, dass Österreich die meisten Bahnkilometer, also die Österreicherinnen und Österreicher, die meisten Bahnkilometer in der Europäischen Union zurücklegen, dass wir die zufriedensten Kunden haben, dass die Bahnindustrie, die österreichische Bahnindustrie Nummer 5 weltweit im Export ist, also eine sehr starke Bahnindustrie, dass der Güterverkehr der ÖBB die Nummer 2 in Europa ist, dass wir in 18 Ländern vertreten sind, dass wir in 12 Ländern mit eigenen Lokomotiven fahren, dass wir 5 Milliarden Umsatz machen, dass wir 42.000 Mitarbeiter haben, davon 10% im Ausland beschäftigt, dass wir nicht nur Züge fahren, sondern auch Busse, nämlich den Postbus. Das ist eines unserer großen Marken, die wir mitbetreiben. Also ein ziemlich großer Apparat, wo man vermeintlich meint, man kennt eh alles, aber in Wirklichkeit sind wir mittlerweile ein durchaus auch immer internationaler werdendes Mobilitätsunternehmen, das tagtäglich rund 1,3 Millionen Passagiere befördert, im Jahr ungefähr 100 Millionen Tonnen an Gütern transportiert, etwa 4 Millionen Transit-LKWs jedes Jahr den Österreicherinnen und Österreichern erspart und 4 Millionen Tonnen CO2 an Ersparnis bereits jetzt bringt, Stichwort Klimawandel, Stichwort CO2-Ausstoß.
Sie haben viele, viele Themen jetzt schon gegeben. Das wird jetzt sehr interessant, das abzuarbeiten. Vielleicht eine Frage zu Beginn. Ich habe gelesen, Sie sind seit 1982 bei den ÖBB.
Richtig.
40 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja.
Fast 40 Jahre.
Fast 40, ja.
August. Wie hält man denn 40 Jahre in einem Unternehmen aus?
Also, die ÖBB hat so eine wahnsinnige Breite und ich habe ursprünglich 1982 als Techniker begonnen, war zuerst im Neubau, dann in der Instandhaltung und habe die Breite des Konzerns ausgenutzt, weil ich dann gewechselt habe in den Finanzbereich, Kontrollausbildung gemacht habe, dann eigentlich gesehen habe, naja, das ist mir noch zu wenig, habe dann eigentlich berufsbegleitend noch Unternehmensführung studiert, war dann der Controller der großen alten ÖBB, habe dann die Konzernwertung in dieser Funktion mitbegleitet, bin dann Finanzvorstand geworden im Bereich der Infrastruktur und dann 2016 auf die Position. Daher sage ich, sicher 3-4 Mal Job gewechselt, aber immer im selben Unternehmen, was den Vorteil hat, dass man eine bestimmte Grundkultur erkennt und das ist aus meiner Sicht ein cooles Unternehmen, das man von außen vielleicht nicht sieht, wie viele Berufe da drinnen eigentlich gebraucht werden. Sowohl natürlich eisenbahnspezifische Berufe, aber eben auch Techniker, IT-Menschen, Umwelttechniker, alles. Selbst Forstwirte haben wir, weil wir auch Wälder sozusagen zu pflegen haben. Also eine unglaubliche Breite. Daher sage ich auch den jungen Menschen immer, wenn es irgendwie meinen, naja, ist das jetzt noch das Richtige, schaut sich einmal im Konzern um. Das gibt immer irgendwo einen interessanten Fleck, wo man was machen kann. So habe ich es für mich eigentlich dann gehalten.
Sie sind ja auch einer der größten Lehrlingsausbildner im Lande, oder?
Das ist richtig. Wir bilden jährlich etwa 2000 Lehrlinge aus, überwiegend im technischen Bereich. Das ist eigentlich auch die Basis für unseren ganzen Facharbeiterstand, weil ich sage immer, wir sind ein hochtechnisches Dienstleistungsunternehmen, wo sehr viele technische Komponenten ineinandergreifen, dass am Schluss unsere Züge pünktlich, sauber und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.
Kommen wir vielleicht in die Gegenwart zurück. Ja. Wir befinden uns ja mitten in der Corona-Pandemie seit einiger Zeit und ich denke, die ÖBB ist ein Unternehmen, das die Auswirkungen der Pandemie sehr stark getroffen hat. Welchen Effekt hatte denn die Pandemie auf den Personenverkehr und auf die ÖBB?
Ja, also wir haben starke Einbrüche im Passagierverkehr. Wir haben im ersten Lockdown 90% der Passagiere weg gehabt. Das hat sich dann eingependelt auf so minus 50%. Dann ist es wieder ein bisschen besser geworden. Dann sind die nächsten Lockdowns gekommen. Bis heuer Mai waren wir so bei minus 50. Dann über den Sommer waren wir fast wieder auf Niveau 2019. Jetzt aktuell sind wir wieder runter auf minus 40% gegenüber dem Jahr 2019. Also sehr volatil. Trotzdem halten wir den Verkehr aufrecht, schauen letztendlich, dass die Menschen, die Verkehr brauchen, Krankenschwestern, Polizisten, Lehrerinnen, Schüler, jetzt aktuell auch, dass die ja sicher ins Geschäft kommen, in die Schule kommen, auch wieder nach Hause. Und wir versuchen durch eher strenge Regeln unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, um dieses Service auch aufrechterhalten zu können.
Jetzt sind Sie schon lange in der Vorstandsetage der ÖBB. Wenn man sich die letzten, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre anschaut, es hat die Flüchtlingskrise gegeben, es hat jetzt die Corona-Krise gegeben, es gab die eine oder andere Regierungskrise dazwischen. Wird man irgendwann einmal krisenmüde?
Na, krisenmüde wird man nicht, aber es regt einem nicht mehr so schnell was auf. aber es ist generell eine der sehr positiven Eigenschaften der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, dass sie sehr krisenfest sind. Und ich sage immer wenn Krise ist, stehen alle zusammen und schauen letztendlich, dass alles läuft. Und da sind Regierungskrisen für uns nicht so schlimm wie Schneechaos oder Muren und Lawinen, die es natürlich auch gibt. Also Naturereignisse, die uns fordern, oder eben Flüchtlingskrise oder eben jetzt Pandemie. Und das ist auch so ein positives Merkmal der Kolleginnen und Kollegen. Also da braucht man sie, da kann man sie verlassen. Da muss man nirgends anrufen, die kommen alle selbst in Dienst, organisieren sie und schauen, dass eigentlich ja, die Züge laufen.
Also es hat sich, entwickelt sich eine gewisse Routine.
Ja,
Sie haben viele Dinge am Anfang angesprochen. Die ÖBB ist ein innovatives Unternehmen. Aber wie innovativ ist denn die ÖBB wirklich? Was sind denn vielleicht Beispiele, die Sie uns erzählen können?
Also, wir haben ja viele Innovationen, die unsere Kolleginnen und Kollegen gar nicht als Innovation betiteln, gerade im Bereich der Technik. Wenn man sich unsere Fahrzeuginstandhaltung, Fahrzeugplanung anschaut, da passieren fast tagtäglich Innovationen. Den würde ich jetzt fast ein Stück weit auch ausklammern. Ich sage, das ist fast normal. Da kann ich eher selbstkritisch sagen, dass wir zu wenig darüber reden. Und ich tue es jetzt auch gerade. Aber also da sind wir sehr stark, sowohl infrastrukturell als auch bei den Fahrzeugen. Zweiter großer Innovationsteil ist eigentlich Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden. Das heißt, wie können wir unsere Prozesse verbessern, neue Angebote generieren? Und hier kommt es immer stärker auch zu einer Verlinkung mit Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung. So bieten wir zum Beispiel erste, letzte Meile-Produkte mittlerweile an. Wir nennen das ÖBB 360. Dahinter steht eine neue Applikation, die nennt sich Wegfinder. Kann ich übrigens empfehlen, eine echt eine coole App, wo du de facto von hier, wenn ich hier wegfahren möchte, nach Dornbirn, dann gibt es mir unterschiedliche Optionen, sozusagen, wo ich fahren kann. Kann auch meine Tickets entsprechend dazu buchen und habe damit als Kunde immer die Sicherheit, dass ich informiert bin und sozusagen den bestmöglichen Weg finden kann. Ein Beispiel. Oder wir werden demnächst eine Sitzplatzauslastungsanzeige einführen, die man sie runterladen kann. damit man, wenn man sich keine Sitzplatzreservierung genommen hat, weiß, na, wo sitzen denn in dem Zug weniger Menschen drinnen, damit man halt sozusagen leichter ein- und aussteigen kann und einen besseren Sitzplatz findet, um da zwei Beispiele zu
Das heißt, Sie haben die Waggons ausgestattet mit Sensorik?
Es gibt da bestimmte Sensorik, damit man sozusagen über Algorithmen errechnen kann, da sind jetzt weniger Leute und da sind schon sehr viele, weil das hast du in den Zügen, hast du oft so eine Ungleichverteilung, wo in dem einen Waggon alle stehen und im nächsten Waggon hättest du eigentlich Sitzplätze, um dieses Service anbieten zu können. Oder Essensbestellung im Zug über die App, um da eher auf der Personenverkehrsseite Dinge zu sagen. Oder im Güterverkehr mit Smart Cargo eine breite Palette an Möglichkeiten für die verladende Wirtschaft. Wie komme ich denn zu meinen Waggons? Wo weiß ich, wo sind meine Waggons? Welche Züge sind unterwegs? Wir haben dann ein eigenes Netzwerk in Europa aufgespannt, wir sagen zu Transferverbindungen, wo regelmäßig in der Woche mehrmals wir Verbindungen anbieten, also sie von Wien nach Duisburg oder von Budapest nach Istanbul, um nur zwei Destinationen zu nehmen.
Jetzt ist ja vor nicht allzu langer Zeit das Klimaticket an den Start gegangen. Können Sie mir ein bisschen was erzählen, wie aus Ihrer Sicht, wie das angelaufen ist? Ist das ein Erfolg? Wie wirkt sich das für die Bundesbahn aus? Haben Sie mehr Nachteile oder Vorteile damit? Wie sehen Sie das?
Also das Klimaticket ist eine große Maßnahme der Bundesregierung, des Verkehrsministeriums, um die Verkehrswende zu unterstützen, weil nach aller bisherigen Erfahrungen ist es immer so, dass wenn du günstige Tarife irgendwo in einem Bereich hast, hast du fast automatisch mehr Fahrgäste. Wir haben das in einigen Bundesländern gesehen, die dieses 365-Euro-Ticket eingeführt haben. Das Klimaticket bietet jetzt erstmals in Österreich eigentlich öffentlichen Verkehr überall mit einer Karte an, zu aus meiner Sicht einem ausgesprochen günstigen Preis mit 1095 Euro, wo du Wien genauso dabei hast wie Tirol und Salzburg, und zwar Busse, Straßenbahnen, die ÖBB, auch Mitbewerber, mit denen man mit dem Zug fahren kann. Also sehr praktisch, ich muss nirgends mehr nachdenken, ich steige da in den Autobus ein, fahre am Hauptbahnhof, fahre mit dem Zug nach, sagen wir, Linz zum Beispiel, steigt dort in die Straßenbahn oder in einen Regionalbus, und das ist alles in diesem Ticket drinnen. Also glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach öffentlichen Verkehr sozusagen zu genießen. Und die Verkaufszahlen, die sozusagen hier in dem ersten Monat waren, haben mich überrascht, denn im ersten Monat sind 130.000 Tickets verkauft worden. Das ist gewaltig aus meiner Sicht und hat meine Schätzungen doch nochmal deutlich übertroffen, und ich neige eher zum Optimismus. Also okay. Man muss wirklich sagen, ein toller Erfolg. Ich glaube, das wird noch ein Stück weiter nach oben gehen, und damit hat sich das schon einmal ganz gut platziert. Jetzt wird das sicher ein, zwei Jahre mehr laufen, da muss man weiterschauen. Was kann man dann jetzt sozusagen hier auch weiter an Innovationen bieten?
Und die Integration zwischen allen diesen Unternehmen zur Kontrolle dieses Tickets, das hat funktioniert?
Also wir haben als ÖBB den Softwarekern dafür zur Verfügung gestellt. Wir betreiben auch diese Software, und die einzelnen Verkehrsverbünde, Verkehrsunternehmen können sozusagen auf diesen Kern auch ihre eigenen Applikationen drauflegen, sind alle Stationen drinnen, damit kannst du entsprechend das buchen. Das Ganze stellen wir einem Unternehmen des Ministeriums entsprechend zur Verfügung, das auch hier die Clearing-Funktion wahrnimmt. Also hochinnovativ, etwas, was ich glaube 10 Jahre lang immer wieder gefordert wurde und jetzt durchgesetzt worden ist. Also tiefer Respekt auch von den Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die das jetzt umgesetzt haben.
vom Klimaticket vielleicht den Schritt zum CO2, zur CO2-Bepreisung. Ja. Jetzt ist ja das doch politisch, wird es umgesetzt oder zumindest einmal angekündigt worden. Erwarten Sie sich einen gewissen weiteren Schub, an Innovationsschub für die Bahn mit der CO2-Bepreisung?
Ja, ich glaube, man muss umgekehrt anfangen, dass der CO2-Ausstoß im Verkehr eigentlich weiter nach oben geht. Der Verkehr weiter ungebremst nach oben geht. Und wir brauchen irgendwann einmal eine Regelung, dass jeder das zahlt, was er an Umweltbelastung verursacht. Und eine Möglichkeit ist eine CO2-Bepreisung, um schlicht und einfach vor allem, muss ich ehrlich gestanden sagen, im Güterverkehr hier eine faire Wettbewerbsbedingung herzustellen. Denn wenn man weiß, dass ein Transit-Lkw etwa 30% vom Steuerzahler subventioniert wird, dann finde ich das nicht fair. Und belastet zudem auch noch unsere Umwelt. Und daher bin ich da sehr vehement auch für eine CO2-Bepreisung, weil damit vielleicht auch Verkehre nicht mehr stattfinden, die es heute noch gibt, weil ich für einen Arbeitsschritt ein paar hundert Kilometer fahre, dann drehe ich dort zwei Schrauben rein und dann fahre ich wieder zurück. Und da sage ich, es ist doch besser, wenn dieser Wertschöpfungsschritt gleich da passiert und wir nicht permanent in Wirklichkeit durch viel, viel zu geringe Logistikkosten eigentlich die Umwelt belasten. So, jetzt brauche ich den Lenkungseffekt CO2-Bepreisung, übrigens auch einen CO2-Zoll, also für von außerhalb der EU importierte Waren sollten auch für CO2-Belastung entsprechend bezahlt werden. Und jetzt braucht es auch eine gewisse Höhe, also es braucht einen Lenkungseffekt, wo man halt sich stufenweise herannähert. Und ich merke schon, dass durch die Diskussionen vor allem auch die Industrie hier zunehmend beginnt umzudenken und sagt, naja, das wird in den kommenden Jahren tatsächlich ein Kostenfaktor und beginnt tatsächlich neue Logistikmodelle zu überlegen, die eben CO2-reduzierender sind. Also eine gewisse Wirkung ist schon da. Die Höhe wird sicher noch nach oben gehen, das glaube ich schon, wobei es dazu auch parallel dann entsprechende soziale Abfederungen braucht, damit es da nicht zu Unterschieden in der Gesellschaft kommt.
Sie haben das Thema Transit schon angesprochen. Wenn man jetzt auf der Autobahn, sagen wir mal, zwischen Linz und Wien fährt, wo ich relativ viel mache, ich habe das Gefühl, der Lkw-Verkehr wird immer mehr. Wie ist denn das? Die rollende Landstraße war ja lang oder ist immer noch das Thema. Wächst bei Ihnen der Transitverkehr oder der Güterverkehr auf der Schiene auch so? Oder ist das nur subjektives Empfinden, dass das so
ist? Es ist leider nicht nur ein subjektives Empfinden. Es ist in der Tat so, dass der Lkw-Verkehr schneller wächst als der Schienengüterverkehr. Das ist auch kein österreichisches Phänomen, sondern ein gesamteuropäisches Phänomen, eben weil die Wettbewerbsbedingungen zwischen Straße und Schiene im Güterverkehr so verzerrt sind. Ja. Ich sage das ganz offen noch einmal, der Straßengüterverkehr ist da viel zu billig. Braucht sich nur die soziale Situation der Lkw-Fahrer anschauen. Und wenn Sie einmal auf der Autobahn fahren, wobei ich frage mich immer, warum Sie zwischen Wien und Linz mit dem Auto fahren, gibt es einen Zug, der fährt ganz schnell und kurz. Und übrigens, Sie würden dann einen Rail Drive in Linz finden, wo Sie nur mit der Karte sich das Fahrzeug
Ich kann Ihnen das gerne beantworten. Wenn man nach Linz zum Bahnhof schon 40 Minuten braucht, ist man schon in St. Pölten in der gleichen Zeit.
Ja, das kann sein.
Das Problem ist der Stau, das Problem ist nicht die Bahn.
Genau. Aber wenn Sie da entlang fahren, dann, wenn Sie sich anschauen, welche Verkehrskennzeichen diese LKWs haben, dann werden Sie kaum einen österreichischen Lkw finden. Ne? Das sind zumindest, ich bin eher auf der A5 unterwegs, hast Polen, Weißrussen, Litauer, die da unterwegs sind. Auf der Weststrecke wird es nicht unendlich sein. Also da sieht man, was da auch sozusagen, wer da unterwegs ist. Und wenn man die Fahrer dann fragt, was die verdienen, dann das ist halt schon eigentlich für ein gemeinsames Europa unwürdig, sage ich auch ganz offen. Also das wird auf Dauer nicht gehen.
Also die Kapazitäten wären da auf der Seite der ÖBB, also, um noch viel, viel mehr auf die Schiene zu bringen?
Wir haben natürlich das Thema, wenn man sagt Verkehrswende, dann bedeutet das automatisch, ich brauche mehr Kapazität. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und haben berechnet, dass wir die Leistungsfähigkeit des Systems Bahn bis 2040 verdoppeln können, also um 100% dazulegen. Das kommt auf der einen Seite durch die Ausbaumaßnahmen, die wir im Rahmenplan drinnen haben. Zum zweiten Teil aus dem Bereich der Digitalisierung. Also wir haben ja nicht nur kundenseitig Digitalisierungsprojekte, sondern wir haben in der gesamten Betriebsführung automatische Zugdisposition, die sich hier fortschreitet. Die digitale automatische Kupplung im Güterverkehr, ein gesamteuropäisches Projekt, das es ermöglicht, schwere Züge zu fahren, aber vor allem auch, dass ich mein Zugsicherungssystem verändern kann, dass die Züge eigentlich im Bremswegabstand hintereinander fahren. Das erhöht man nochmal die Kapazität. Mhm. Und last but not least auch längere Züge, schwere Züge, Doppelstockzüge, also auf der Fahrzeugseite. Also wir sind uns sehr sicher, dass wir das bis 2040 verdoppeln können und das werden wir brauchen.
Vom Güterverkehr vielleicht zum Personenverkehr nochmal. Jetzt waren Sie ja doch sehr, sehr oft in den Medien mit den Nachtzügen, wo die ÖBB ein total anderes Konzept fährt wie viele andere Bahnbetreiber in Europa. Persönlich im Gegensatz zu Linz-Wien, Linz-Zürich fahre ich zum Beispiel nur mit dem Nachtzug. Ich bin begeistert davon, das ist cool. Absolut super. Was hat Sie denn dazu gebracht, so zu investieren und so aktiv zu sein?
Ja, wir haben damals 2016 hatten wir schon ein Nachtzugnetz, das für uns schon signifikanter Umsatzbringer im Fernverkehr war. Und wir hatten dann die Möglichkeit, das deutsche Nachtzugnetz zu übernehmen und haben etwa 40% der Nachtzugverbindungen in Deutschland weiter betrieben, weil es mit unseren eigenen Produktionsmitteln eine gute Synergie ergeben hat. Das heißt, wir haben nicht die Kosten um 40% erhöhen müssen, sondern waren bei den Kosten günstiger unterwegs und konnten uns damit eine gute Marktposition einmal aufbauen. Und dann kam Greta Thunberg, ich sage das ganz offen, und das hat schon noch einmal einen Hype erzeugt, dass Fliegen nicht immer die beste Idee ist. Und das hat das Nachtzuggeschäft wirklich nochmal nach vorne gepusht. Und wir haben seitdem noch neue Nachtzugverbindungen eingeführt, Richtung Brüssel, Richtung Amsterdam, demnächst Richtung Paris. Und bauen sukzessive unser Netz aus, haben uns mit den Schweizern hier einmal einen Partner geholt, wo wir von Zürich auch das Nachtzugnetz weiter ausbauen werden, demnächst auch Zürich-Amsterdam eröffnet und sind mit den deutschen Kollegen auch entsprechend im Gespräch, dass wir unter Umständen auch von Berlin hier ein Stück weit weitere Nachtzüge anbieten. Alles unter der ÖBB-Brand Nightjet, verspricht einen bestimmten Qualitätsstandard. Wir haben 33 neue Züge bestellt, die gerade hier in Wien auch gefertigt werden, also auch heimische Wertschöpfung, und sind jetzt bereits Marktführer im Nachtzuggeschäft. Das wird sich weiter verfestigen.
Die Auslastung wächst kontinuierlich? Oder?
Auslastung wächst kontinuierlich. Ich sage immer ganz offen, wenn man mit dem Schlafwagen unterwegs ist, zeitig reservieren, zeitig buchen. Ich selbst kriege gar nicht immer Tickets, wenn ich unterwegs bin. Das tut mir dann immer weh, aber Kunde geht vor. Liegewagen ist ein bisschen einfacher. Das ist sozusagen so eine mittlere Qualitätsstufe, wo wir derzeit beginnen, in der Qualität nachzurüsten, weil das sind schon noch ein bisschen schon in die Jahre gekommen. Ich sage immer, Charme einer Jugendherberge. Da ist es eher sozusagen interessant für junge Familien, die sozusagen ein ganzes Compartment als Familienabteil buchen. Ja, und dann für sehr preissensible Menschen gibt es auch noch Sitzwegen, wo du im Prinzip auf 29 Euro in der Nacht durch Europa fahren kannst. Aber Schlafwagen ist mir persönlich schon lieber.
Ja, mir auch. Dieses Thema WLAN im Zug hätte ich nur gern mit Ihnen angesprochen. In unserer Branche natürlich ist Internetversorgung, und nicht nur in unserer Branche, sondern insgesamt mittlerweile das wie Allerwichtigste für die Leute. Sie haben sicherlich enorm viel Erfahrung mittlerweile gesammelt über WLAN im Zug, was funktioniert nicht. Wie ist das mit 5G jetzt, mit eigener Infrastruktur?
Also,
vielleicht können Sie uns ein bisschen was erzählen.
Also es ist ja in der Tat tatsächlich so, dass Telefonieren im Zug nicht so einfach ist, wie man glaubt. Wir haben dann gemeinsam mit Mobilfunkbetreibern etwa 100 Millionen Euro investiert. Das meiste davon, und zwar das absolut meiste davon, der ÖBB, indem wir mehr Masten entlang der Strecke gestellt haben, wo dann die Mobilfunkbetreiber halt ihre Ausrüstung draufgehängt haben. Und jeder Waggon im Railjet hat einen entsprechenden Repeater, also zusätzlich noch, weil das mittlerweile ein Feature ist, das einfach die Kundinnen und Kunden erwarten. Das können wir mittlerweile auf den großen Hauptstrecken anbieten, also Weststrecke, Südstrecke, geht schon ganz gut. Das wird auch weiter hinausgehen, sozusagen neben diesen Strecken bauen wir das weiter aus. Übrigens auch in den neuen Nachtzügen wird hier WLAN angeboten. Aber es ist technisch tatsächlich nicht so easy, wie man meinen würde. Und ich habe mir das einmal sehr, sehr gut erklären lassen. Du hast auf der Autobahn in Wirklichkeit so alle 30, 40 Meter eine SIM-Karte, die da mit 130, 140 unterwegs ist. Also, okay, das ist im Handover nicht so ein Problem. Im Zug hast du 200 bis 300 SIM-Karten relativ eng beieinander, die mit 200 km/h am Masten vorbeifahren. Du musst 200 SIM-Karten ins Handover bringen, und das ist technisch für die Mobilfunkbetreiber eine echte Herausforderung, die wir eben durch engere Maststellungen und jetzt, glaube ich, langsam in den Griff bekommen haben. Und ich höre eigentlich seit 2 Jahren da keine Klagen mehr. Außer wenn du in Salzburg Richtung Rosenheim unterwegs ist, da ist.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht Wüste. Können Sie bei den Deutschen ein bisschen Entwicklung
sehen. Das ist Wüste, aber das geht auf der Autobahn dort an. Das hat eher was mit Funkmasten zu tun.
Also die Grenzüberschreitung Richtung Deutschland ist eine Katastrophe, ist aber nicht nur im Zug, auch auf der Autobahn.
Das, ja, du kannst da nicht telefonieren, ja. Da geht nichts. Ja.
Das ist richtig. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten, aber. Ein wichtiges Thema möchte ich Sie schon gern fragen, das ist ja auch in aller Munde, das ist das Thema Blackout.
Ja.
Ob das jetzt durch Cyberangriffe oder durch sonstige andere oder Infrastruktur bedingt ist. Was würde die ÖBB machen im Falle eines Blackouts?
Also wir beschäftigen uns mit solchen Themen natürlich auch. In unseren Krisenübungen gibt es unterschiedliche Krisenszenarien, die wir hier durchüben. Ich glaube, man muss zunächst vielleicht auch dem Publikum sagen, wir haben ja ein eigenes Stromnetz, weil wir auch eine eigene Frequenz haben. Wir fahren nicht mit 50 Hertz, sondern mit 16,2 Drittel Hertz. Daher ein eigenes Überleitungsnetz, eigene Kraftwerke. Wir können 40% des Stroms selbst produzieren. Dennoch wären wir von einem Blackout, das im 50-Hertz-Netz geschieht, durchaus natürlich auch betroffen. Stichwort Versorgung der Informationssysteme und. Das üben wir durchaus durch. Ist ein Szenario, das wir auch durchaus ernst nehmen, wo wir auch noch das eine oder andere nachschärfen werden. Ne?
Also wenn das 50-Hertz-Netz weg ist, fährt der Zug auch nicht
mehr? Naja. Sagen wir so,
der Zug könnte fahren, aber der Rest.
Genau, ich bringe den Zug noch in den Bahnhof, weil eigenes Stromsystem. Aber natürlich hast du die Informationsanzeigen und all das ist am 50-Hertz-Netz. Da gibt es bestimmte Redundanzen dazu, aber dennoch sind wir da sehr guten und konstruktiven Diskussionen auch mit den öffentlichen Institutionen, die sich mit Blackout beschäftigen, weil wir doch als kritische Infrastruktur sozusagen auch hier eine Basisversorgung sicherstellen wollen und auch können.
Die Frage
aber vom normalen Bahnbetrieb kann man dann natürlich nicht mehr reden. Es ist dann eine Art Notbetrieb. Ja.
Die Frage zur Cybersicherheit erspare ich mir, weil ich weiß, dass die ÖBB sehr gut aufgestellt ist im Thema
Cybersecurity, Cyber Defense ist ein Thema, das, glaube ich, uns alle betrifft, glaube ich, auch oft unterschätzt wird. Und je digitaler ein Unternehmen wird, und wir werden das, umso mehr muss man dem auch sozusagen Beachtung schenken. Ich glaube, das tun wir. Ist man davor gefeit, dass es irgendwann doch zu einem Durchbruch von Cyberangriffen kommen? Nein, ist es nicht. Bis jetzt, glaube ich, waren wir ganz gut gestellt. Wir haben im Tag etwa 15.000 Versuche, in unser Netz hineinzukommen. Also bis jetzt hat das noch nicht funktioniert, teilweise durchaus ernstzunehmende Angriffe. Dennoch ist es ein Wettrüsten, das hier geschieht.
Ich würde gerne als Abschluss nochmal zum Anfang zurückkommen. Ja. Ein Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern, Sie sind da die Nummer eins. Wie managt man denn so ein Unternehmen?
Ein Stück weit, indem man den nächsten Ebenen auch vertraut, Orientierung und Vision gibt, auch miteinander die Ziele diskutiert und versucht, alle auf diesen Weg auch einzuschwören. Und dann spielt jeder sein Spiel. Ich sage immer, ein passender Vergleich ist so wie ein Fußballspiel und eine Fußballmannschaft. Jeder hat eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Aufgabe und die sollte man möglichst diszipliniert und trotzdem kreativ spielen, dann gewinnt man das Match.
Und Sie sind der Cheftrainer?
Ja, würde ich so sehen. Das war die passende Rolle.
Danke vielmals für Ihren Besuch bei mir. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Alles Gute weiterhin und hoffentlich keinen Blackout.
Herzlichen Dank fürs Interview. Mein Wunsch immer, genießen Sie den Tag in vollen Zügen.